Und jetzt neuerdings auch mit dem Eigentumsrecht im Wesentlichen. Ich beziehe mich jetzt hier gleich einfach direkt auf den Artikel, den du geschrieben hast für die Analyse und Kritik unter dem Titel Neues Internet, alte InvestorInnen, wo es erstmal um das Web 3 geht, welches so zumindest die Unterüberschrift digitale Selbstbestimmung verspricht, aber auf die Unterwerfung unter kapitalistische Zwänge hinausläuft. Vielleicht bevor wir auf dieses Web 3 oder 3.0 und Eigentum und Kapitalismus eingehen. Ich habe in letzter Zeit vor allem das Gefühl, dass sehr viele Debatten über, wie sich das Internet entwickelt, wie es mit Datenschutz, Datensicherheit aussieht, persönlichen Rechten und marktökonomischen Prozessen im Internet, sich sehr viel noch auf dieses Web 2.0, also das Web, wie wir es haben, mit Plattformen, die Social-Media-Plattformen zum Beispiel bezieht und dass ganz viele Fragen sich eben um den Datenschutz da drehen. Und die Europäische Union hat ja in den letzten Jahren da einiges auch gemacht und momentan auch mit der Chat-Kontrolle auch wieder eine sehr interessante Debatte angestoßen über Überwachung in diesem Kontext, wo es dann wieder in eine ganz andere Richtung geht. Wieso jetzt den Blick nach vorne sozusagen, während alle noch über das bestehende Internet, wie es gerade ist, diskutieren, der Blick auf das Web 3.0, das, was in Zukunft kommen soll und in Teilen ja auch schon ausprobiert wird?
Ich glaube, dass das gar kein, also zu der Zeit, als das Thema extrem populär war, also jetzt letztes Jahr und zu Beginn, Ende 2021, war das kein Blick nach vorne. Die Debatte um Web 3 ist gar nicht so sehr vorausschauend. Die war eine Reaktion auf eine zu dem Zeitpunkt extrem verbreiteten Hype. Und dieser Hype, wie es Hypes so an sich haben, der hat in Windeseile auch die juristische und digitalpolitische Bubble quasi erobert. Und es gab dazu einfach ganz, ganz dringend etwas zu sagen. Und das hat sich auch darin gezeigt, dass der Deutsche Bundestag Ende letzten Jahres, also im Winter 2022, sich auch genötigt sah, das Thema Web 3 und leicht synonym das Thema Metaverse auf die Tagesordnung von einer Experten- und ExpertInnen-Anhörung zu setzen, zu der ich dann auch eingeladen wurde. Das heißt, es ist tatsächlich gar nicht besonders vorausschauend, sondern es brach so über uns hinein und wir haben alle mit den Augen rollend den nächsten Silicon Valley-Hype gesehen, der aber wahnsinnig problematische Konzepte eben transportiert hat und deswegen ganz konkret wir darüber sprechen mussten.
Umso interessanter eigentlich, dass jetzt gerade aktuell das gar nicht mehr so sehr im Fokus steht, aber umso wichtiger dann vielleicht ganz kurz auch zu definieren, was eigentlich dieses Web 3.0 ist. In diesem Artikel geht es viel um die Blockchain. Und gerade ist auch schon der Begriff Metaverse gefallen und vielleicht lassen sich ja auch NFTs dazu irgendwie mit einschließen. Was ist eigentlich aktuell genau das, was unter Web 3.0 vorgeschlagen wird, vielleicht auch einfach in Abgrenzung zum Internet, wie wir es gerade kennen?
Die Frage ist schwer zu beantworten, weil das Konzept immer noch genauso diffus ist, wie als der Hype begann. Es gibt auch ganz viele verschiedene Antworten, je nachdem, wen man fragt. Ich und die Leute, mit denen ich an dem Thema arbeite, die definieren Web 3 im weitesten Sinne als den Versuch, das technischen Möglichkeiten der Blockchain zu verbinden mit dem, was wir das normale Internet nennen. Im Grunde ist es der Versuch, alles, was wir online machen, in Datenbanken zu schreiben, die man niemals löschen kann und die auch nicht zentral verwaltet werden, sondern dezentral ohne vermittelnde Instanz. Das ist im Grunde die Blockchain. Und das Web 3 ist im weitesten Sinne ein weiterer Versuch von bestimmten AkteurInnen gewesen, dem ziemlich gescheiterten Konzept Blockchain noch einmal zu versuchen, noch einmal Leben einzuhauchen. Den einzigen Fall, wo die Blockchain in der freien Wildbahn existiert, sind halt diese ganzen Kryptospekulationen. Und Web 3 versuchte eben aus diesem recht pfui, mittlerweile ja auch ziemlich kriminal- und strafrechtlich aufgearbeiteten Bereich, nochmal neues Leben einzuhauchen und hat dementsprechend einfach ein neues Narrativ versucht zu entwickeln, nämlich das kaputte Web 2.0, also das jetzige, was uns allen bekannte Web der Plattformen, was beherrscht wird durch wenige große Akteure, zu revolutionieren, indem wir alle die Kontrolle wieder bekommen, hat dann versucht, das über diese Zuweisung von Verfügungsrechten in der Blockchain herbeizuerzählen.
Das heißt, wir können die Web 3.0 oder Web 3-Definitionen relativ runterbrechen, einfach auf die Anwendung von Blockchain, auf die verschiedenen Sachen, die man im Internet so tun kann eigentlich.
Ich glaube, da hat man also einen großen Teil des Kerns tatsächlich beschrieben, ja.
Dann wäre die spannende Frage, bevor wir sozusagen gucken, was das genau bedeutet, ob es ein konkretes Beispiel gibt, jenseits jetzt von Kryptowährungen, wo ja das Konzept irgendwie so ein bisschen debattiert wurde, anhand der man sehen kann, was das bedeuten würde. Gibt es so ein Beispiel, was ganz gut sich daherziehen lässt?
Also ich kenne keins, wo ich sagen könnte, das hier ist jetzt übrigens schon das Web 3. Das hat zwei Gründe. Der erste Grund ist, dass ein Web auf der technischen Basis von Blockchain zunächst einmal gar nicht anders aussähe. Also wenn ich jetzt eine Webseite in einem Browser aufsuche, zum Beispiel, was auch immer, die Webseite von Radio Korax zum Beispiel, dann würde diese Webseite gar nicht unbedingt anders aussehen. Sie würde aber im Hintergrund vielleicht anders laufen, sodass jede Interaktion in einer Datenbank vermerkt, unlöschbar mir als Verfügungsberechtigten zugewiesen würde. Tatsächlich für die normalen Nutzenden wäre das aber tatsächlich kein optischer Unterschied. Der Unterschied liegt einzig in der, ich sag mal, in der sozialen Aufladung dessen, was wir als Handeln im digitalen Bereich verstehen. Der zweite Grund, warum man das eigentlich gar nicht genau sagen kann, ist, dass die wenigen realen, greifbaren Beispiele für Web3-Umsetzung, die sich immer noch als Web3 verstehen, also das ist auch ein Hype, der ist im Grunde tot, deswegen wird der Begriff auch von relativ wenigen Menschen noch so aktiv benutzt, weil er auch verbrannt ist, mittlerweile ein schlechtes Marketing ist, weil das einfach ein gescheiterter Hype ist. Aber die das eine Weile benutzt haben, das sind so virtuelle Welten, die ein relativ tristes Dasein fristen, die heute wahrscheinlich kaum noch jemand kennt, aber eine Zeit lang war zum Beispiel sowas wie Decentraland in totaler Hype, was eine ziemlich traurige, also Second Life-Kopie ist, was jemand kennt, ein Videospiel. Und also es gibt im Grunde nichts, worauf man zeigen könnte, wo man sagen könnte, das hier ist übrigens das neue Web 3.
In diesem Artikel ist dein Fazit am Ende, dass Web 3 ist mithin nichts anderes als die nächste Stufe der Unterwerfung unter die Zwänge des Kapitalismus. Aus der gerade geschilderten Darstellung lese ich vor allem aber raus, dass es eigentlich ein Mittel der Überwachung von Interaktionen im Internet dann am Ende darstellen würde. Heißt, ich zeichne jede Interaktion auf, bedeutet, ich kann genau nachverfolgen, wer hat wann was getan. Und jetzt noch nicht zwingend praktisch eine Unterwerfung unter dem Kapitalismus, sondern das kommt ja dann immer, ist immer davon abhängig, wie wird das dann Ganze ausgewertet. Und da ist eben auch eine andere zentrale Analyse in diesem Artikel, dass der Weg zum Web 3 lautet die Einführung von Dateneigentum. Heißt, hier soll Dateneigentum geschaffen werden, um das kapitalistisch zu verwerten, so wie ich es richtig verstanden habe. Wie genau soll das eigentlich dann passieren? Also wo kommen hier die kapitalistischen Zwänge und die Verwertung eigentlich rein?
Ich finde das ganz spannend, als du sagtest, dass das erstmal Unterschiede sein. Also diese Überwachungstechnologie, also oder der Überwachungszweck, der da auch mit drin ist, die Möglichkeit zur Überwachung von digitalem Handeln und die davon zu trennenden kapitalistischen Zwänge. Tatsächlich würde ich sagen, dass das unglaublich nah beieinander liegt. Die Tatsache, dass Menschen und ihr Leben möglichst engmaschig überwacht und kategorisiert und verwaltet wird, ist ein zentraler Bestandteil der Verwertung von menschlichem Leben im Kapitalismus. Deswegen, das geht einfach Hand in Hand. Und deswegen ist die Antwort im Grunde, tatsächlich ist diese Einführung von Eigentumsrechten an digitalem Handeln, an Likes unter einem Artikel, an Sprachnachrichten, die ich per WhatsApp schicke, egal was man digital macht, das mit Eigentumsrechten zu versehen, hat immer beide Komponenten. Ich muss ja, um es eindeutig einer Person zuzuweisen, immer auch eine Verknüpfung zu einer Person herstellen. Das ist die Überwachungskomponente. Aber gleichzeitig, um überhaupt zu ermöglichen, dass dieses Eigentum wirksam irgendwie vollzogen werden kann. Aber innerhalb des Eigentums liegt dann ja auch das Recht, nicht nur darüber zu verfügen, also zu bestimmen, was ich damit mache, es selber zu nutzen, sondern auch es weiterzugeben. Ein Kernbestandteil des Eigentumsrechts ist ja einfach auch das Verfügungsrecht. Das heißt, ich darf es an den Dritten übertragen, der dann statt meiner das absolute Verfügungsrecht über dieses digitale Ding, was ich da produziert habe durch mein Handeln im Online-Bereich, der dann diese Verfügungsgewalt hat statt meiner. Das heißt, das Kartografieren, das Erfassen, diese Überwachungskomponente ist notwendiger Schritt, um dieses digitale Handeln zu kommodifizieren, zu verpacken, in kleine Häppchen zu verpacken, um sie dann handelbar zu machen. Und das ist im Grunde der erste Schritt, weswegen das Dateneigentum so eine wesentliche, also Eigentum insgesamt in der kapitalistischen Logik so zentral ist, weil nur darüber diese Wirtschaftsform ja funktioniert.
Das ist auch der Punkt, wo ich das dann so spannend finde, weil wenn wir dann in die kapitalistische Geschichte zurückschauen, ist ja im Wesentlichen der Punkt, wo Gemeineigentum zu Privateigentum wird, also wo Zäune errichtet werden, wo Land parzelliert wird und aufgeteilt wird und vor allem auch den Menschen dann praktisch auch entrissen wird, was ja tatsächlich passiert ist bei der Entstehung von diesem System und sie dazu gezwungen werden, dann praktisch ihre Arbeitskraft zu verkaufen, also den Verlust an den Produktionsmitteln zu haben. Einer dieser zentralen Momente kapitalistischer Entwicklung und was sich dann immer wieder fortspielt, dass neue Bereiche gefunden werden, die wiederum eingehegt werden können, die wiederum zu Eigentum transformiert werden können. Und die These ist ja, dass jetzt genau das fürs Internet vorgesehen ist. Gleichzeitig haben wir natürlich irgendwie auch gerade ein durchkapitalisiertes Internet, wo große Plattformen sehr viel Geld damit verdienen. Wo genau unterscheidet sich das Ganze? Und ich glaube, mit dieser Blockchain beziehungsweise mit dieser Überwachungskomponente, wo egal wer wo was tut, als Einzelperson auch immer identifizierbar ist und ist eigentlich da der zentrale Knackpunkt. Wenn ich kurz nochmal in den Text gehen kann, ist die Formulierung, die hier drinne steht, vor allem, dass die digitalen Verhältnisse untrennbar mit der sozialen Reproduktion verknüpft werden. Was ist genau daran jetzt eigentlich das Problematische mit dem Blick auf diese Entwicklung?
Das Zitat, was du gebracht hast, ist schon ein ziemlicher Endpunkt der Entwicklung. Ich habe den Artikel ja geschrieben, auch mit dem Versuch, diese graduelle Entwicklung historisch nachzuzeichnen. Also die Anfänge des Internets in mehr oder weniger akademischen Netzwerken, die Übernahme durch das, was wir heute Web 2.0 nennen, also das Internet der Plattform, bis hin zu den Entwicklungen, die das Web 3 mit sich brächte. Die, wie du schon sagtest, die Unterscheidung ist weniger eine vorher kein Kapitalismus, also nach dem Motto, jetzt haben wir noch keine kapitalistische Logik im Web 2, Cut, Web 3 bringt sie dann erst. Das ist offensichtlich nicht das, was ich meine, sondern es ist eine qualitative Entwicklung, die schon aber die in ihrer Intensität so relevant wäre, dass wir schon, glaube ich, von einer entscheidenden Veränderung sprechen würden. Um es konkreter zu machen, die Tatsache, dass wir eine Ökonomisierung des digitalen Lebens zum Beispiel durch privat betriebene soziale Plattformen haben. Das sind Plattformen, die verdienen oder die verwerten unser digitales Leben im Wesentlichen darüber, dass auf ihnen Inhalte, ne, das ist ja auch so schön im Kapitalismus, es geht auch gar nicht mehr darum, was dort produziert wird, es geht nur noch um Content. Das ist völlig austauschbar, weil es eben nicht um den Inhalt geht. Es geht Facebook. Facebook verdient sein Inhalt nicht mit guten Inhalten. Twitter verdient sein Geld nicht mit guten Inhalten. Es verdient sein Geld damit, dass möglichst viele Menschen auf den Plattformen sind. Kostet es, was es wolle, kostet es, welche Inhalte auch immer. Hauptsache, die Leute sind dort. Und in dem Moment, wo sie dort sind, sind sie mögliche AdressatInnen von Werbung. Und diese Aufmerksamkeit, die Zeit, die wir auf diesen Plattformen verbringen, die wird monetarisiert, indem man uns möglichst oft kommerzielle Inhalte für eine Konsumanregung präsentiert. Das heißt, die Art und Weise, wie das Web 2.0 gestaltet ist, ist jetzt auch schon durch kapitalistischen Logiken designt. Das heißt, die Anreize, die Konkurrenz zwischen den großen Plattformen, allen Plattformen liefert, die Notwendigkeit im Konkurrenzdruck, sich voneinander abzugrenzen und profitabel zu bleiben, die zwingt im Grunde alle Marktteilnehmer im Bereich digitale Dienste jetzt schon dazu, unseren Aufenthalt auf Online-Plattformen zu maximieren. Und das ist schon ein Ergebnis, dass das Design dieser Plattform, dieses anregende, bunte, dieses fast manipulierende, klick hier noch, klick da noch, hier ist noch eine rote Eins, willst du noch eine Notification sehen, da hat jemand was geliked, und dieses stetige Wachhalten unserer Aufmerksamkeit ist ja schon ein Ergebnis eines Konkurrenzdrucks, der dazu zwingt, die Menschen möglichst lange auf den Plattformen aktiv zu halten. Das heißt, wir haben jetzt schon Unterwerfung unter kapitalistischen Logiken, gar keine Frage. Die qualitative Entwicklung ist dann aber, dass dieses Handeln auf digitalen Plattformen, also ein Like, ein Kommentar, ein Bild, das ich poste, ein Retweet, mein Avatar in meinem Konto, das sind alles Dinge, die sind aktuell kopierbar, die sind vielleicht in irgendwelchen Datenbanken von dem Unternehmen irgendwo hinterlegt, aber sie sind nicht eindeutig, untrennbar, einzigartig irgendeiner Person zugewiesen. Und das wäre eine neue Dimension, die das Web 3 hinzufügen würde, dass wir nicht nur auf Plattformen über unsere Aufmerksamkeit, unser Nutzungsverhalten kommerzialisiert werden, sondern sogar die wirklich die einzelnen konkreten Bestandteile unseres digitalen Lebens kommodifiziert werden können, sodass, wie zum Beispiel, du sprachst das Thema an, über NFT, man auf die Idee kommen könnte, ich könnte meinen ersten Tweet verkaufen. Ich kann natürlich jetzt auch schon mit dir einen Vertrag schließen, in den ich reinschreibe, dir gehört jetzt mein erster Tweet. Ja, keine Ahnung, gibt es wahrscheinlich nicht mehr, ich habe alles gelöscht, bin nicht mehr auf Twitter. Nehmen wir an, ich würde den verkaufen. Dann kann ich zwar einen Vertrag darüber schließen, aber es gibt keinen wirklichen Übergang eines exklusiven Verfügungsrechts. Es ist im Grunde alles ausgedacht. Um diese neue Form von Kommodifizierung zu ermöglichen, müsste es irgendein Ort geben, an dem eindeutig für alle digitalen Inhalte kartografiert, wie im Grundbuch im Grunde, stehen würde, wem gehört das, wer hat das Verfügungsrecht. Und dann muss dieses Verfügungsrecht natürlich auch staatlich durchgesetzt werden, um so ein Eigentumsregime durchzusetzen. Und das wird technisch erst ermöglicht durch das, was eben Blockchain und Web3 vorschlagen, indem jedes Handeln, jedes Zucken, jedes Klicken online in einer unveränderlichen Datenbank ein für alle Mal als Eigentumsnachweis notiert würde.
Jetzt kommt da für mich die zentrale Frage ins Spiel, ob das genau so überhaupt technisch umfassend möglich ist. Also gerade hatten wir es auch schon davon, die Blockchain ist zumindest vom Marketingkonzept her aktuell so ein bisschen ein gescheitertes Ding. Trotzdem gibt es ja ganz viele Softwareprojekte, die genau darauf aufbauen. Also es gibt ja unzählige Kryptowährungen, die eine Blockchain verwenden zum Beispiel. Aber dabei ist ja auch aufgefallen, dass so eine Blockchain weiter zu betreiben auch einen hohen Ressourcenaufwand bedeutet. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass das staatlich durchgesetzt werden soll, dann wird ja so eine Blockchain nochmal viel, viel größer, nochmal viel, viel mehr Ressourcen schlucken. Und auch natürlich muss dann auch ein Staat diese Durchsetzung überhaupt ermöglichen können in einem digitale Welt, die doch relativ komplex ist. Ist das tatsächlich technisch umsetzbar oder zumindest, also ich meine irgendwann auf jeden Fall, aber so mit dem aktuellen Stand irgendwie?
Genau das ist das ganz richtige Zauberwort, das Wort irgendwann. Die Auseinandersetzung, die ich und andere mit und also die Kritik, die wir am Web3 üben, ist tatsächlich hier und heute keine Kritik auf Basis der ernsthaften Annahme, dass das morgen technisch möglich wäre. Ganz im Gegenteil, ich würde es genauso, wie du das schon gesagt hast, sagen, dass wenn man sich anguckt, wie viel Blockchain am Ende in all diesen Blockchain-Projekten und Produkten und Hypes drin ist oder wie viel Web3 eigentlich Blockchain benutzt, dann sieht man, dass das verschwindend geringer Teil ist, genau weil es im Grunde eine wahnsinnig energieverschwenderische, ineffiziente Technologie ist. Und deswegen nutzt es auch am Ende wenige Leute wirklich in dem Umfang, wie sie es versprechen. Das heißt, wir befassen uns und die Kritik, die wir daran äußern, die ist vor allem dient sie dem Ziel, um die durch das Web3 beworbenen und sehr populär gewordenen neuen Konzepte zu entzaubern und zu zeigen, dass es gar nicht darum geht, auf welcher Art wir das technisch umsetzen. Das Ziel des Web3, das ist es, was wir kritisieren müssen. Das heißt, die ganzen Debatten um das Dateneigentum, die ja übrigens unabhängig von Web3 seit Ewigkeiten geführt werden, auch in Deutschland gibt es immer und immer wieder politische Kräfte, die sich nach Leibeskräften dafür einsetzen, aus eben diesen Gründen, um eine weitere Ökonomisierung, Kommodifizierung des Internets voranzutreiben, die sich für das Dateneigentum einsetzen. Und um diesen Entwicklungen kritisch entgegentreten zu können, haben wir uns eben am Beispiel von Web3 daran abgearbeitet.
Und es gibt ja auch tatsächlich aktuell den Gegenentwurf zu dem Ganzen, beziehungsweise nicht aktuell schon, sondern seit der Entstehung des Internets gibt es eine digitale Gegenwelt, ein Projekt oder eine Vorstellung von einem Internet, was vor allem bedeutet, freier Zugang zu Wissen, freie Kopierbarkeit. Also eigentlich ja schon so ein bisschen so ein Datenkommunismus, könnte man eigentlich schon sagen, was sich dann widerspiegelt in so Projekten wie eben der Wikipedia oder zum Beispiel auch zum Teil auch irgendwie den Firefox-Browser, der ja auch offen entwickelt wird. Also es gibt sozusagen eine Alternative schon seit Anfang an und zu dem Internet, wie sich es gerade entwickelt, also auch zu dem großen Social-Media-Plattform. So, ich meine jetzt mit der Geschichte von Twitter im letzten Jahr ist ja auch Mastodon inzwischen ein bisschen bekannter geworden, beziehungsweise das Fediverse als alternativer Ansatz von kollektive Strukturen, die kollektiv getragen werden, um dasselbe zu erreichen, nämlich ein soziales Medium zu haben für einen Austausch. Die interessante Frage an dem Punkt ist jetzt aber eigentlich ja, wie kommen wir dahin zu sagen, das ist eigentlich das zukünftige Internet, das wir wollen. Wir wollen da gar kein Eigentum drin haben. Wie können wir uns verteidigen gegen eigentlich eine Akkumulation des Internets als digitalen Raum, also eine Durchsetzung von Kapitalismus und der Einführung von Privateigentum im Internet. Und das ist jetzt die ganz spannende große Frage sozusagen, wenn wir das Problem verstehen, wie kommen wir dahin?
Das sind zwei Probleme. Das erste ist, wie verhindern wir die Unterwerfung des digitalen Lebens unter die Zwänge des Kapitalismus? Das ist das eine. Und da ist die Antwort eine ganz andere, weil das ist ja schon passiert. Das heißt, da reden wir tatsächlich über etwas, was wir rückgängig machen müssten. Und das zweite ist, wie verhindern wir eine Proptisierung des Internets, also eine Unterwerfung unseres digitalen Handels unter Eigentumsregime. Das ist etwas, was eben erst durch Web3 oder eben andere Vorhaben erreicht werden soll. Auf die erste Frage, wie machen wir rückgängig, was schon an Schaden angerichtet wurde, da hast du ein paar Beispiele genannt, sowas wie Open Source oder freies Wissen. Wenn ich mit Menschen darüber spreche, dann versuche ich immer klarzumachen, dass die Debatte um Open Source und um freie Wissensdatenbanken nicht das gleiche ist wie ein Ausbrechen aus kapitalistischen Zwängen. Die Tatsache, dass wir zum Beispiel wirklich relevante Teile des Internets auf Open Source laufen und wirklich also zentrale Weichenstellung auf Open Source angewiesen sind, das heißt dann noch lange nicht, dass das nicht trotzdem kapitalistisch verwertet werden kann. Wir haben ganze Produkte, die also tatsächlich in weiten Teilen Open Source sind. Android zum Beispiel ist ein Betriebssystem, was weitestgehend Open Source ist. Das heißt ja aber noch lange nicht, dass alleine das Label Open Source verhindert, dass Unternehmen wie Google mit diesem Produkt immense Gewinne machen kann und der Kapitalismus die Entwicklung dieses Open Source Projektes extrem kontrolliert. Das heißt, das Kämpfen für Open Source ist wahnsinnig relevant, aber es ist in sich selbst nicht schon die Lösung. Die klassische Antwort der politischen Ökonomie auf die Frage, wie wir den jetzigen Zustand beheben, wäre weniger auf der Ebene der Daten selber, also wir müssen nicht die Daten befreien, wir müssen im Grunde die Umgebungen, in denen diese Daten verarbeitet werden, befreien. Und zwar aus den Händen des Kapitalismus. Das ist ja im Grunde, wie du sagtest, dass die Arbeiter und die ArbeiterInnen, die aus dem Föderalismus befreit, ihr selbst verfügen konnten über ihre Arbeitskraft, aber nicht auch die Produktionsmittel hatten, waren gezwungen, ihre Lebenszeit in Fabriken verwerten zu lassen. Und genau diese Situation haben wir im digitalen Kapitalismus genauso. Ich kann zwar entscheiden, ob ich zu Twitter gehen will, ob ich zu Facebook gehen will, ob ich zu Blue Sky gehen will, aber im Wesentlichen sind das ja alles Produktions- oder digitale Umgebungen, die ich nicht kontrolliere. Das heißt, überall bin ich dieser Verwertung ausgesetzt oder werde es demnächst sein. Bei Blue Sky wird es ja exakt genauso laufen wie bei Twitter, jetzt X. Das ist ja nur eine Frage der Zeit. Das heißt, die Antwort auf, wie reagieren wir auf den Zustand jetzt, muss eigentlich sein, dass wir uns mit der Frage befassen, wie wir diese Umgebungen postkapitalistisch organisieren können, wie wir sie demokratisch verwalten können, sodass sie nicht mehr den Profitzwängen unterworfen sind. Und das sind die Debatten, die wir, finde ich, sehr reizvoll ganz praktisch sehen bei wahnsinnig bewundernswerten Initiativen wie Deutscher Wohnen enteignen oder RWE enteignen, die also sich dafür einsetzen, wesentliche Teile der Daseinsvorsorge zu vergesellschaften. Und entsprechende Debatten müssen wir auch im Digitalen führen. So, das ist das eine. Wie verhindern wir, dass es aber noch schlimmer wird? Also wie verhindern wir, dass es nicht nur so bleibt wie jetzt, sondern dass es auch noch durch Einführung von Dateneigentum noch schlimmer wird? Ja, da können wir uns jetzt ein bisschen bequem darauf zurückführen. Noch haben wir es ja verhindert. Bisher ist, glaube ich, alleine mangels technischer Umsetzbarkeit und auch einer gewissen ideologischen Klarheit, dass das eigentlich eine ziemlich schlechte Entwicklung wäre, sind wir da weit von entfernt. Aber sowas kann eben auch sehr schnell kippen. Deswegen würde ich sagen, der beste Weg, um zu verhindern, dass es noch schlimmer wird, ist, den Status quo zu verbessern. Und deswegen würde ich sagen, konzentrieren wir uns lieber auf das, was wir jetzt machen können. Dann stellt sich nämlich wahrscheinlich die Frage der Verhinderung von Dateneigentum einfach nicht mehr. Das wäre meine Idealvorstellung.
Das wäre so ein bisschen die Vorstellung, wir kollektivieren unsere technische Infrastruktur, um damit zu verhindern, dass irgendjemand mit einer verrückten Idee, wie dann auch noch Eigentum darauf einzuführen, eine Chance hat.
Wobei sogar, wenn wir in einer digitalen Umgebung wären, wo digitalen Umgebungen tatsächlich nicht mehr der Profitlogik unterworfen sind, wäre die Einführung von Dateneigentum auch gar nicht mehr so sehr ein Problem. Da können wir darüber reden, über eine legitime Kritik im Eigentum selber. Aber im Wesentlichen ist das Problem an Eigentum ja, dass das private Eigentum ohne auch Eigentum über die Umgebung, in der dieses Eigentum eingesetzt werden kann, das ist das Problem. Das heißt, in dem Moment, wo Twitter unser Handeln nicht mehr in Ausbeutung ausbeuterische Verhältnisse zwingt, ist die Selbstbestimmung über diese Daten, die ich da produziere, tatsächlich auch viel weniger angreifbar und viel weniger der Gefahr ausgeliefert, ausgebeutet zu werden, sodass ich dann könnte man auch also ganz anders über solche Konzepte wie Web3 reden, wobei ich halt grundsätzlich Blockchain für einen völlig falschen Weg halte.